Ich darf Sie dann recht herzlich aus der Pause zurück begrüßen. Ich möchte mich für die Disziplin bedanken. Wir haben noch viel vor und deshalb ist es gut, wenn wir zügig weitermachen. Mein Name ist Katharina Staunig. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Leibniz-Institut für europäische Geschichte. Ich arbeite zurzeit in einem Projekt an einer Kulturgeschichte des grenzüberschreitenden Helfens im 19. Jahrhundert und beschäftige mich dabei auch intensiv mit christlichen Gruppen, vor allem Vereinen, aber auch vor allem mit deren Medienarbeit im 19. Jahrhundert. Ich möchte Ihnen zunächst oder ein paar Worte zur Gestaltung des Panels. Wir werden das leicht abwandeln von der vorherigen Form. Und zwar werden wir die beiden Vorträge hintereinander hören und dann in der zweiten Hälfte die Diskussion haben. Zur Gestaltung des Panels muss ich noch eine Vorbemerkung machen. Herr Bold kann leider aus gesundheitlichen Gründen heute nicht hier sein. Das heißt, wir werden zwei Vorträge haben, wie zuvor. Es ist meine Freude, jetzt die erste Referentin vorzustellen. Das ist Frau Erika Stückrath. Sie hat evangelische Theologie und Romanistik in Tübingen, Zürich, Montpellier und Göttingen studiert, war dann anschließend unter anderem Stipendiatin des Lutherischen Weltbundes an den Theologischen Hochschulen José Paz in Buenos Aires und auch in São Leopoldo in Brasilien. Bis 1980 war sie im Schuldienst tätig in Celle und Frankfurt am Main, gleichzeitig aber auch freie Mitarbeiterin beim evangelischen Pressedienst zu Themen der Bewusstseinsbildung bzw. Kirche und Politik und auch also in ihrem Themenschwerpunkt Lateinamerika. Von 1981 bis 2004 war sie zunächst freie, später hauptberufliche Mitarbeiterin im Welthaus Bielefeld. Dort arbeitete sie unter anderem als Referentin für Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit in der Betreuung der Städtepartnerschaft Bielefeld und Esteli in Nicaragua. Sie ist Promotorin und Vorstandsmitglied des Eine Weltnetz NRW und Ökumenebeauftragte im Kirchenkreis Bielefeld. Von 2004 bis 2013 war sie zudem Vorstandsmitglied des Instituts für Ökonomie und Ökumene Südwind in Siegburg. Sie hat zahlreiche Veröffentlichungen vorzuweisen. Ich möchte ein Buch nennen, das ist eine Herausgeberschaft, und zwar zu dem Titel Erziehung zur Befreiung, Volkspädagogik in Lateinamerika, Paulo Freire, ja, Rezeption und Kritik, das ist 1975 erschienen. Weiterhin hat sie zahlreiche Aufsätze und Beiträge in EPD-Entwicklungspolitik veröffentlicht. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Ja, Sie werden hören, ich kann etwas schlecht sprechen. Die Zugfahrt gestern hat mich wirklich fertig gemacht. Meine Stimme ist ziemlich weg, aber ich versuche es, dass es zu verstehen ist, und sonst darf ich mal zwischendurch Wasser trinken und ein bisschen Tee, um mich verständlich zu machen. Ist es so zu hören?
Ja.
Gut. Ja, ich wurde gefragt, hier etwas zu sagen als freie Mitarbeiterin, Perspektiven aus dem Umfeld, so hieß das da, die Bitte, hier etwas zu sagen. Und das heißt in meinem Fall damals ganz einfach der Blick einer Religionspädagogin, welche Ende der 60er Jahre gerade von einem längeren Aufenthalt aus Lateinamerika zurückgekommen war. Ich hatte dort ein Stipendium vom Lutherischen Weltbund, wie hier schon erwähnt, in den Jahren 67 bis 69, und zwar eben an der Lutherischen Hochschule José Cepaz in der Nähe von Buenos Aires und später dann auch in der Lutherischen Hochschule in São Leopoldo in Brasilien, getragen von der Lutherischen Kirche in Brasilien. Während dieser Zeit konnte ich neben dem Theologiestudium dann auch die gesellschaftlichen Umbrüche dieser Zeit und die Anpassungsschwierigkeiten vor allen Dingen der Studenten, die aus den deutschen Einwanderergemeinden kamen, beobachten an den Fakultäten. In Argentinien erlebte ich damals, 1967, als sie ankam, die je nach Schichtzugehörigkeit sehr verschiedenen Reaktionen auf den Tod Che Guevaras. Deutsch in Europa, große Nachricht, in Lateinamerika zum Teil verschwiegen in bestimmten Kreisen. 1968 fand in Medellin die zweite lateinamerikanische Bischofskonferenz statt. Auch das war ein Ereignis, was in bestimmten Kreisen möglichst verschwiegen wurde, von den Theologiestudenten aber schon sehr intensiv aufgenommen wurde. In Uruguay lernte ich damals die gesellschaftskritische Gruppe ISAL, Iglesia y Sociedad en América Latina, kennen, die sich mit der Gesellschaft befassten und revolutionären Theorien, unter anderem auch schon inspiriert von den Gedanken Paulo Freires. Paulo Freire war 1964 schon aus Brasilien ausgewiesen worden, nach seinen Alphabetisierungskursen, die als aufrührerisch empfunden wurden. Die Militärs hatten ihn also aus dem Lande geschickt und er fing dann Ende der 60er Jahre beim Ökumenischen Rat in Genf an zu arbeiten. Chile, 68, habe ich erlebt, wie das Wahlprogramm von Allende und seiner sozialistischen Partei vor allem die Landbesitzer sehr in Aufruhr brachte und zu Unruhen schon damals, was schon damals zu Unruhen führte und 1973 dann den Putsch unter General Pinochet veranlasst hatte. Dies alles war in den lutherischen Hochschulen in Argentinien und Brasilien, wurde wahrgenommen, aber sozusagen von den Studenten noch hinter vorgehaltener Hand diskutiert und besprochen. Argentinien selbst stand damals auch schon unter Militärherrschaft. Es gab Unruhen von Peronisten aus dem Untergrund. Und in Brasilien kam es dann Ende 68 zur Machtübernahme des Militärs. Chile folgte und 76 war dann ja auch Argentinien. Diese Praxiserfahrung zum Hintergrund dieser revolutionären Bewegung Ende der 60er Jahre, das haben wir als Studenten damals erhalten durch Sozialarbeit, die noch ziemlich karitativ ausgerichtet war, Sozial- und Bildungsarbeit in den Slums von Buenos Aires und auch in den lutherischen Einwanderergemeinden im Süden Brasiliens. In Argentinien haben wir zeitweise auch mit katholischen Gruppen zusammengearbeitet, zum Beispiel den Jesuiten vom Seminar San Miguel in der Nähe von Buenos Aires, aus dem dann später der heutige Papst kam. Insofern kenne ich das Umfeld recht gut. Bewegt von diesen vielfältigen und beunruhigenden neuen Erfahrungen kam ich dann also nach Deutschland zurück, Ende 69, voller Drang, diese Erfahrungen und neuen Sichten auf die Gesellschaft und die Kirche auch irgendwie weiterzugeben in meine Arbeitsfelder. Das war zunächst Gymnasium in Celle, später in Frankfurt, zwischendurch noch mal kurz in Berlin. Und dann bin ich auch auf EPD Entwicklungspolitik gestoßen, als wir in Frankfurt uns niederließen. Freie Mitarbeit an dieser Publikation und später auch bei Dritte Welt Information, insgesamt über mehr als 20 Jahre, das hat mir ermöglicht, neben allgemeinen entwicklungspolitischen Themen, insbesondere meine Themen Kirche und Gesellschaft, die ich aus Südamerika mitgebracht habe, dann auch weiter zu verfolgen und einer größeren Öffentlichkeit zu vermitteln. Nach der für diesen Anlass heutzutage noch einmal realisierten Durchsicht meiner Artikel, die ich dank der Hilfe von Herrn Gissiebel und seiner Hilfskräfte gekriegt habe, ohne dass ich bei mir den ganzen Keller aufräumen musste, also da ich da noch mal zurückblicken konnte auf diese Sachen alle, die ich vor 40 Jahren jetzt geschrieben habe, wurden mir noch mal die wichtigsten Schwerpunkte der Arbeit deutlich und das sollte ich auch hier noch mal darstellen. Es gab immer wieder Überblicke zu den Ereignissen in Lateinamerika. Gesellschaftliche Auseinandersetzung zwischen den herkömmlichen, von den USA unterstützten Machtträgern und den neu im Entstehen begriffenen Befreiungsrevolutions- und Befreiungsbewegungen auf der Seite der Armen. Dann kam das Thema Volkserziehung und Bewusstseinsbildung durch Paulo Freire und Gruppen, die sich damit beschäftigt haben. Und darüber hinaus entwickelte sich das dann auch zur Beschäftigung mit tiefgreifenden Veränderungen in den christlichen Gemeinden. In meinem Fall die Gemeinden lutherischer Herkunft oder meistens deutscher Herkunft in Brasilien und Argentinien, aber natürlich auch das Thema Basisgemeinden und Theologie der Befreiung, was ganz heftig diskutiert wurde, aber eigentlich heftiger noch in Europa als in Lateinamerika selbst, wo das eben in den Basisgemeinden sich erst entwickelte und bewegte. Das führte dann auch zu den Themen Entwicklung und Auseinandersetzungen innerhalb der lutherischen, protestantischen Kirchen. Ganz schwierige Sachen oft. Dann auch zum Thema die Auswirkung dieser religiösen Veränderungen in Europa. Denn diese lutherischen Gemeinden haben ja immer Beziehungen noch gehabt zu deutschen oder europäischen Protestanten. Und wie wurde das dann hier aufgenommen, was sich da veränderte? Und damit kam dann auch das Bild Lateinamerikas, wie es hier in Europa, in Deutschland herrschte, in den Blick und Stellung nahm dazu in den Büchern, in der Presse, das, was ja vorhin auch schon hier erwähnt worden ist, welches Bild hatte man von Lateinamerika Anfang der 70er Jahre. Ja, zur Entfaltung dieser Themen konnte ich viele persönliche Kontakte natürlich nutzen aus dieser Zeit. Ich denke, das war auch ein Punkt, weshalb ich vielleicht interessant war hier für EPD-Entwicklungspolitik. Und ich hatte diese persönlichen Kontakte, die mir auch immer Informationen liefern. Allerdings kannte ich auch sehr viel gesellschaftspolitische Publikationen, die es damals in Europa und Deutschland noch nicht gab. Einmal die offizielle Presse der einzelnen Länder, dann zum Beispiel Kirchenzeitungen wie Mensaje aus Chile oder Journal Evangelico aus Brasilien, dann die Nachrichtendienste wie Noticias Aliadas aus Peru, Zeitschriften wie Cristianismo y Sociedad, die im Laufe der Jahre aus politischen Gründen immer an verschiedenen Orten erschienen, auch Untergrundnachrichten sowie dann auch Rechercheergebnisse aus der Arbeit zu meinem eben erwähnten Buch Erziehung zur Befreiung, Volkspädagogik in Lateinamerika. Ich habe da sehr viele Berichte aus vielen Ländern zusammengetragen, um eben zu zeigen, so wie diese Bewegung sich entwickelt hat und wie sie auch unterschiedlich aufgenommen wurde in verschiedenen Ländern, verschiedenen Gruppen, bis in Schulsysteme rein, hat man versucht, das dann zu realisieren, bis es jeweils gestoppt wurde von den Militärs. In Deutschland selbst gab es damals noch sehr wenig über gerade diese Alphabetisierungsversuche und das war eigentlich auch eine sehr schöne Sache, das hier weiterzugeben. Für mich kam dann bei EPD im Laufe der Jahre, EPD-Entwicklungspolitik, muss ich sagen, auch ein immer stärker werdender Austausch mit europäischen Gruppen zu dem Thema so hinzu. Europäische Lateinamerika-Gruppen oder auch Flüchtlingsgruppen, die wieder ihre eigene Auseinandersetzung hier führten. Und das führte zu einer neuen Intensivierung der ganzen Themen und viele Diskussionen über die Themen, die eigentlich angestoßen wurden auf dem anderen Kontinent und dann hier weitergingen. Damals kam mir das vor wie wirklich ein Aufbruch in der Zeit, weil man an anderen Orten das eigentlich noch nicht so gehört und gesehen, gelesen hatte. Als Beispiel dafür möchte ich mal nennen, das war eine ziemliche Auseinandersetzung, die deutsche Gründung der Bewegung Christen für den Sozialismus, die eigentlich aus Chile kam. Das geschah damals durch den Mainzer Theologieprofessor Bernd Peschke hier an der Universität. Und da gab es eine ganz heftige Auseinandersetzung, dass sowas in Deutschland stattfinden konnte. In Bezug auf die katholische Kirche wäre in diesem Zusammenhang zu erinnern an die heftigen Auseinandersetzungen um Theologie der Befreiung, um die Reaktionen aus Rom seitens des Kardinal Ratzingers und des späteren Papst Benedikt XVI. Über diese Auseinandersetzungen innerhalb der christlichen Gruppen haben wir mehrfach auch in EPD dann lesen können, durch verschiedene Berichte aus verschiedenen Ecken sozusagen. Ich erwähne das nochmal, weil das diese Vorgänge ein Licht werfen auf die Folgen der politischen Ereignisse in Lateinamerika in den 70er und 80er Jahren. Es war ein Jahrzehnt von ständig stattfindender Putsche in allen lateinamerikanischen Ländern, Putsche gegen die Volksbewegung und gegen die Basisbewegungen. Für diese Diskussion war es besonders in kirchlichen Dritte-Welt-Gruppen und auch für mich, die ich im schulischen Religionsunterricht gleichzeitig arbeite, sehr hilfreich, dass die weitreichenden gesellschaftlichen und ideologischen Umbrüche seit 1970 in einer von der EKD mitveranlassten und mitgetragenen Veröffentlichung kamen und erhielten dadurch sozusagen eine größere Glaubwürdigkeit, sodass ich das im Unterricht dann auch benutzen konnte, diese Materialien. Die dabei von der Redaktion gesetzten Akzente auf genaue Berichterstattung, Hinhören auf offiziell nicht wahrgenommene Stimmen, das Aufzeigen von ungerechten Machtstrukturen, Bestärkung von Hoffnungszeichen aus dem Süden, die Mahnung zu politischer Verantwortung der Kirchen und kritischem Blick auf die europäische Entwicklungspolitik. All diese Anforderungen haben meine spätere Weiterarbeit im Welthaus Bielefeld und auch im Vorstand von Südwind prägend begleitet. In Anfängen in Frankfurt hatte ich außer Kai-Friedrich Schade, vor allen Dingen mit seinem damaligen Kollegen Heiner Rudersdorf und später mit Peter Bosse-Breckenfeld zu tun. Mit Heiner Rudersdorf besprach ich die Auswahl der Themen, die Schwerpunkte, Länge der Artikel, Das übergreifende Kriterium war dabei zusammengefasst: Verteidigung der Rechte der Unterdrückten, Bemühen um Gerechtigkeit, menschenwürdiges Leben. Die Themen, die dann im Laufe der Jahre weiter entfaltet wurden im Rahmen des konziliaren Prozesses zu Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Und die dann ja auch in der Agenda 21 wieder aufgenommen wurden. An inhaltliche Auseinandersetzungen zu den Themenvorstellungen kann ich mich nicht erinnern. Das heißt aber nicht, dass es sie nicht gab oder ich das nicht mitgekriegt habe. Ich kann mich wirklich nicht erinnern. Kann mir heute aber im Rückblick auf meinen Artikel wohl vorstellen, dass es nach Abdruck der Texte von bestimmten Seiten heftige Kritik gegeben hat. So vielleicht bei einer Kritik an der Berichterstattung des Chefredakteurs der Süddeutschen Zeitung 1974 über das reiche Land Argentinien, wo es nach seiner Meinung keine Slums zu sehen gäbe. Man sprach damals schon von über 2 Millionen Slumbewohnern in Argentinien. Oder zum Beispiel auch angesichts der sich in den Berichten wiederholenden Hinweise auf die unheilvollen Beteiligungen von CIA und US-Institutionen an den Verfolgungen der Regimegegner. Da gab es ja Massachusetts Institute in den USA und so weiter und auch Verfolgung der Kirche. Und natürlich bei Berichten über das revolutionäre Nicaragua. Das, denke ich, waren Punkte, wo es immer wieder Diskussionen gegeben hat. Da ich als freie Mitarbeiterin nicht in den offiziellen Gremien von EPD saß, habe ich über solche Konflikte wenig erfahren. Und Kai-Friedrich Schade hat sie aus meiner Sicht selten nach außen getragen, zumindest nicht den freien Mitarbeitern gegenüber. Deutlich zu erahnen wurden diese Konflikte allerdings 1980 bei der Ankündigung der Schließung der Redaktion von EPD Entwicklungspolitik durch die EKD. Damals gab es viele Proteste und vermutlich konnten die auch dazu helfen, dass der Beschluss dann zurückgenommen wurde. Mit Heiner Rudersdorf und seiner Frau Kinga blieb ich während seiner späteren Jahre im Entwicklungsdienst inhaltlich und persönlich verbunden. Kinga Rudersdorf ist heute hier, ich freue mich. Heiner Rudersdorf hätte sicher zur Themenauswahl und möglichen Reaktionen auf meine Texte viel mehr noch erzählen können, aber leider ist auch er schon letztes Jahr verstorben. Kai Schade habe ich 2005 in Bielefeld wieder getroffen. Er kam mit seiner Frau zu einem Vortrag ins Welthaus über Publizistik und Entwicklungspolitik. Und am nächsten Tag saßen wir noch zusammen, hielten als Gleichaltrige, war wirklich fast dasselbe Jahr, etwas Rückschau auf unsere Lebenswege und blickten, wie in unserem Alter üblich, skeptisch auf die Akteure und Ereignisse der Gegenwart. Aber wir waren beide noch voller Drang, uns auf dem einmal begonnenen, sich inhaltlich berührenden Wege noch weiterzumachen. So freue ich mich, dass diese Tagung dazu beiträgt, solche ermutigenden Erinnerungen an Kai-Friedrich Schade wachzuhalten. Dankeschön.